Live auf der Lehramt.
Schließlich hatte ich dann irgendwann eine Lungenentzündung. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich, wie gesagt, als Sängerin dann echt gedacht habe, das kann es doch jetzt nicht sein. Ich war so ausgenockt und dann war ich auch länger krank und habe eben gemerkt, in dem Moment, wo ich dann krank war wegen der Lungenentzündung, mir ging es körperlich immer schlechter, aber psychisch auf einmal wieder viel besser. Also habe ich da erst gemerkt, dass ich da was ändern muss. Und dass es so nicht weitergehen kann, dass ich eigentlich viel mehr Fähigkeiten habe.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute Verstärkung an die Seite geholt. Heute sitze ich hier zusammen mit der Annika. Und Annika, wir sehen uns in letzter Zeit öfter. Was für ein Zufall. Genau, denn Annika ist nicht nur Ex-Lehrkraft, sondern mittlerweile auch Teil unseres Teams. Und somit arbeiten wir ganz eng miteinander. Herzlich willkommen, Annika. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, liebe Isabel. Freut mich, dass ich auch mal hier auftauchen darf.
Ja, sehr gerne. Hast du eigentlich als Lehrerin den Podcast gehört? Darf ich das fragen? Oder?
Ja, natürlich.
Und jetzt bist du Teil dieses Podcasts. Ist das schön?
Ja, das ist wirklich schön. Also ja, das cool. War ein ganz wichtiger Punkt, dass ich den Podcast aufgesogen habe von der ersten bis zur heutigen Folge.
Oh ja, und alles klar.
Ja.
Okay, und jetzt bist
lange
du auch
begleitet.
Hier. Sehr schön. Ja, cool. Dann möchten wir heute ein bisschen mehr über deinen Weg erfahren, Annika. Denn unter anderem hat der Weg nicht direkt so zu uns ins Team geführt, sondern über erstmal die Zusammenarbeit und dann über eine andere berufliche Station und somit also über mehrere Umwege zu uns ins Team, die durchaus erzählenswert sind. Und da möchten wir mehr darüber erfahren. Annika, du bist Lehrkraft für Musik und?
Französisch.
Französisch, genau. Und hast dir unter anderem auf dem Weg dahin noch so ein paar andere Sprachen angeeignet, unter anderem Schwedisch, werden wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, was du mit Schweden eigentlich am Hut hast. Was ich so in der Vergangenheit auch unter unseren Kundinnen und Kunden schon mal öfter festgestellt hatte, oder zumindest habe ich den Eindruck, ist, dass Personen mit Musik als Fach, aber auch Personen mit Kunst als Fach, die also grundsätzlich eher kreativ musikalisch ausgerichtet sind, dass die mit diesem Konformismus in Schule noch mehr Probleme haben als andere. Was sagst du dazu?
Ja, das stimmt ziemlich gut. Also ich muss ehrlich sagen, mein eigenes Bild von Musiklehrkräften war auch das der Person, die einfach so eine Sonderrolle in der Schule hat und ja, so ihr Ding durchzieht und nicht wirklich bei Konferenzen anwesend ist und einfach so einen Sonderstatus hat, weil Hauptsache es läuft auf der kulturellen Ebene und da ist viel geboten und die Formalia, die die Schule so vorgibt, die ganzen Regeln, die werden da eher so ein bisschen lockerer betrachtet. Das war so das, was ich mitbekommen habe in meiner eigenen Schullaufbahn. Grüße gehen raus. War vielleicht auch nur ein bisschen der äußere Eindruck, aber es war auch ein bisschen das, was mich sehr motiviert hat, dass ich mir gut vorstellen konnte, auch in diesem Bereich so tätig zu sein und mich da zu verwirklichen. Ja, hat sich aber herausgestellt, dass es doch nicht so einfach ist, wie es klingt.
Okay, weil du erwartet hast, dass Musiklehrkräfte so ein bisschen mehr Narrenfreiheit genießen und sich künstlerisch ausleben können?
Ganz genau das. Und das war dann aber letztlich gar nicht so. Also ich habe mir immer gedacht, ich mache dann so mein eigenes Ding, habe dann aber in der Schule doch gemerkt, naja, wir lernen jetzt erstmal, wie wir gute Beamten sind, wie wir alle Formalien erfüllen, wie wir alles richtig machen, wie wir richtig die Noten eintragen und das ist das Wichtigste und wie die Leistungsnachweise auszusehen haben, dass sie alle Kriterien erfüllen und ja, da haben sich schnell die Widerstände aufgetan bei mir.
Okay, das heißt, deine Motivation, Lehrerin zu werden, woraus war die so geboren? Also ich höre so raus, einerseits aus einer bisschen anderen Erwartung an das Berufsbild, aber so grundsätzlich, warum hast du dich für den Lehrberuf entschieden?
Also das fing schon ganz früh an. Das war tatsächlich mit 15, dass ich diesen Wunsch entwickelt habe. Also da war ich selbst in der 9. Klasse und die Musik hat es mir schon ziemlich angetan. Ich war da an einem musischen Gymnasium und war an einer Schule, an der auf einem extrem hohen Niveau musiziert wurde. Und das hat mich schon sehr beeinflusst. Und gleichzeitig wurde auch Ja, Musiktheorie hat eine immer größere Rolle gespielt und mir fiel das unglaublich leicht und hat mir total viel Spaß gemacht. Und damit war ich relativ allein unter meinen Klassenkameraden. Und dann habe ich da schon angefangen, meinen Freundinnen das zu erklären, was sie nicht verstanden haben. Und da hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich Lust hatte, anderen motivierenden Unterricht zu geben, was zu vermitteln, sodass sie es wirklich verstehen und auch trockene Themen spannend aufzubereiten. Ja, und das habe ich dann erstmal stark verfolgt. Meine Querflötenlehrerin hat mich dann auch gleich da abgeholt, gesagt, dann musst du jetzt sofort Klavierunterricht nehmen, wenn du Musiklehrerin werden willst. Und dann habe ich das angefangen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das dann gleich in die Wege geleitet habe. Und in der 10. Klasse hat es nochmal nachgelassen, denn da war ich selber in so einer unmöglichen Schulklasse, dass ich mir dachte, also Musik ja, aber Schule sicher nicht. Und dann habe ich auch ein bisschen überlegt, was andere Möglichkeiten wären, Musik beruflich einzubringen, hatte da aber leider nicht so viele, ja, so viel Mut auch und nicht so viel Unterstützung, wie man das jetzt brotbringend ausüben könnte. Und es hat so in mir gewirkt. Und in der 11. Klasse dann, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, wie das da gelaufen ist, weil ich hatte einen Traum und ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Aber ich stand eines Morgens im Bad vor dem Spiegel und habe mir gedacht, ich hatte jetzt diesen krassen Traum und ich wusste nicht mehr, was es war, aber klar werde ich Lehrerin. Also klar, dass ich Lehrerin werde, ist sowas von klar. Und ja, wie gesagt, ein bisschen absurd, weil ich nicht mehr weiß, wie ich zu dieser Entscheidung im Kopf kam. Aber von da an habe ich das dann total straight verfolgt und alles in die Wege geleitet. Ich hatte dann eben Französisch recht spät in der Schule dazu bekommen und war total motiviert, diese Sprache von Anfang bis Ende aufzusaugen und super gut zu lernen. Auch so Grammatikstrukturen, das ist auch wieder was, was mir sehr gut gefällt. Und ja, dann habe ich alles in die Wege geleitet, um das umzusetzen. Also ich habe dann geplant, Au-pair zu machen in Frankreich, um mein Französisch auf Top-Level zu bringen, weil ich auch so das Bewusstsein hatte, wenn ich das unterrichten möchte, dann muss ich das perfekt beherrschen. Hat sich dann später an der Uni rausgestellt, gut, man kann auch erstmal anfangen, aber ich war, also da war ich super froh drum, das habe ich dann gemacht. Davor habe ich noch die Aufnahmeprüfung gemacht an der Musikhochschule und mir den Platz reserviert. Und dann hat eigentlich alles genau so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ah, und ab wann fing denn der Weg an zu entgleisen?
Also wie gesagt, das Studium selber hat mir unglaublich gut gefallen und ich war wirklich Pädagogin durch und durch. Also ich habe wirklich Lehramt studiert. Viele im Musikbereich studieren ja eigentlich nur ihr Hauptfach und wollen so ein bisschen als sicheren Anker auch das Lehramt mitnehmen. Aber ich wollte wirklich in die Schule. Das war immer das, was ich kommuniziert habe und wofür ich alles gegeben habe. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich schon noch viel mehr mitbringe für Musiktheorie, Gesang und Chorleitung und habe mir überlegt, ob ich mich da noch weiter rein vertiefe. Habe dann aber immer gedacht, na ja, aber letztlich möchte ich ja eh in die Schule. Und dann hatte ich leider so ein bisschen die Angst, ja, dann wäre das irgendwie jetzt, würde ich Zeit verlieren. So, ich möchte ja jetzt dann ins Referendariat und dann irgendwie ankommen und vielleicht Kinder und Familie und so weiter. Und es hat mich doch sehr beeinflusst, meinen Weg sehr straight zu gehen. Bis zum Ende des Studiums war das auch okay. Nur dann bin ich eben ins Referendariat gegangen, wo wir beim Punkt sind, wo es zum ersten Mal anfing zu bröckeln.
Du hattest mir schon mal im Vorfeld erzählt, im Rahmen deines Studiums warst du in Schweden, ne? War das Erasmus? Oder war, ja, Erasmus,
Ja.
alles klar. Da warst du in Schweden und hast da an der Universität im Ort auch schon so eine Art Lehrkräftetraining mitgemacht für Studenten. Und da war die Experience so, dass wenn du sie erzählst, man sich nicht vorstellen könnte, dass etwas Ähnliches je in Deutschland passieren könnte. Magst du mal erzählen, was du in Schweden für Erfahrungen mit Teacher Training gemacht hast?
Ja, das war auch schon so ein bisschen der Beginn, wo ich mich, sage ich mal, pädagogisch so weiterentwickelt habe, dass ich nicht mehr alles so reproduzieren wollte, wie ich selber in der Schule gemerkt habe. Was ich so im Studium vor allem gelernt habe, ist, dass es so tolle Menschen gibt, die so viel erreichen in ihrem Leben, obwohl sie in der Schule total schlechte Noten hatten und immer unterschätzt wurden. Und da ist mir klar geworden, dass diese ganze Notengeberei und auswendig lernen und nur so Wissen in sich reinstopfen überhaupt nichts über die Fähigkeiten eines Menschen aussagt, mit der er dann sein Leben gestaltet. Und diese Gedanken haben mich dann mehr umgeben. Und dann habe ich mich mehr mit zeitgemäßer Bildung beschäftigt, zum Beispiel mit Bob Blume, hat mich da auch viel beeinflusst. Und im Zuge dessen hatte ich Lust, nochmal in ein anderes Land reinzuschnuppern und zu sehen, wie da die Bildung läuft. Und jetzt ist es ja auch nicht unbekannt, dass Skandinavien da immer hoch gelobt wird. Wir hatten mal eine Exkursion nach Schweden, dann habe ich es schon mal ein bisschen kennengelernt und dachte mir, das schaue ich mir jetzt einmal nochmal von näher an, wie in Schweden Pädagogik gelehrt wird. Und dann war ich da relativ am Ende von meinem Studium. Ich habe vorher Schwedisch gelernt und dort auch mich eingesetzt, das weiter zu vertiefen. Deswegen konnte ich dann auch Praktika machen an Schulen und habe wirklich in der Grundschule da unterrichtet und auch Projektentwicklung in der Musikpädagogik mitgemacht. Das war allerdings mit Erstsemestern. Mhm. Also Erstsemester, die gerade ihr erstes Praktikum gemacht haben und für sich rausfinden sollten, welchen Handlungsspielraum habe ich an Schule? Was kann ich an Schule verändern oder zum Besseren bewirken? Das war so die Aufgabenstellung in einer Woche Intensivcamp. Und dann habe ich zum Beispiel zum ersten Mal das Format Barcamp kennengelernt, so Ideenentwicklung, wo jeder einfach seine Ideen einbringt, was man gestalten könnte und die Leute treffen sich, die das interessiert, was irgendwie Fuß fasst, wird weiterentwickelt, was nicht so funktioniert, wird fallen gelassen. Und dann habe ich erstmal diese kreative Arbeitsweise kennengelernt, war dann in einer Gruppe mit drei Schwedinnen, ja, die mit ganz viel Leidenschaft da rangegangen sind. Und am Ende dieser Woche stand erstmal ein kleiner Pitch, wo wir das Thema vorstellen sollten, was wir uns überlegt haben. Und jeder hat diesen Pitch einfach als Theaterstück inszeniert. So fing es schon mal an. Also das fand ich schon mal total beeindruckend und hat total Spaß gemacht. In dieser Woche haben wir auch ganz viel Freiheiten bekommen, wann wir unsere Ideen entwickeln. Also wir waren da in so einem Kreativzentrum in Malmö, wo ich eben in Schweden war. Da gab es verschiedenfarbige Räume, da konnte man sich zurückziehen. Man durfte aber auch Eis essen gehen und da was entwickeln. Und es war so für mich ganz neu, so wow, es wird uns dieses Vertrauen gegeben, dass wir schon zu einem Ergebnis kommen, auch wenn wir das in einem eigenen Rahmen machen. Und was ich dann noch erlebt habe in dieser Phase, war eben die Motivation, die aufkam in diesem Projekt, ohne jeglichen Notendruck. Denn was wir letztlich gemacht haben, als wir dieses Projekt ausgearbeitet haben, das ging dann noch über einige Wochen. Am Ende stand erstmal eine Präsentation, die sollte 15 Minuten gehen. Und an einem Nachmittag gab es alle Projektpräsentationen über 3 Stunden. Und ich dachte mir am Anfang, oh, das wird bestimmt super langweilig, wenn wir uns da 3 Stunden reinsetzen. Ja, dem war nicht so. Allein unser Projekt lief so ab, dass wir ein Hörspiel aufgenommen haben, das wir abgespielt haben auf der Bühne. Dann sind wir in das Hörspiel eingedrungen und haben das Ganze in ein Theaterstück verwandelt. Dann haben wir unsere Studienergebnisse vorgestellt, die wir im Rahmen des Projekts erhoben haben und für das Thema nochmal sensibilisiert. Und am Schluss hat eine meiner Kommilitoninnen noch ein Lied drüber geschrieben, nämlich Singer-Songwriterin, und wir haben noch ein Lied über dieses Thema aufgeführt.
Was man in 15 Minuten machen kann, Wahnsinn.
Ja. Und das war total Wahnsinn. Und die anderen Projektgruppen waren alle genauso kreativ und haben das super lustig und mitreißend gestaltet und jedes Herzblut da reingesteckt. Und ich dachte mir am Ende, oh, Wahnsinn, wie die sich da reinhängen. Das muss wirklich eine sehr wichtige Note für sie sein. Ja, und am Ende finde ich raus, es gibt nur bestanden, nicht bestanden. Und dann war ich so, hä? Also für keine 1,0 in der Welt würde jemand in Deutschland diesen Aufwand betreiben. Und es hat mich so fasziniert, einfach wenn man diese Freiheit gibt und dieses Vertrauen da rein, dass Leute was erreichen wollen, dass viel mehr möglich ist, als wenn man alles immer so zwanghaft vorgibt und irgendwie versucht, mit Angst und Druck die Menschen zum Lernen zu bringen.
Ja. Ja, das klingt toll. Und das waren dann Erstsemester. Und das heißt, Praxis ist direkt von Anfang an auch mit einem kreativen Spielraum verwoben da.
Absolut.
Das klingt gut. Schön. Und dann haben wir jetzt gerade schon erfahren, im Referendariat begann es zu bröckeln. Back in Germany. Was waren da deine Erfahrungen?
Also ich hatte einen sehr ungünstigen Zeitpunkt, um das Referendariat zu beginnen, muss ich nochmal dazu sagen. Trotz aller Widrigkeiten war natürlich auch volle Corona-Zeit. Und ich habe begonnen so kurz vor dem zweiten Lockdown. Und naja, die ganzen pädagogischen Vorstellungen, die inzwischen gereift sind, haben dann von Anfang an zu riesigen Widerständen geführt bei mir. Also gleich zu Beginn wurde einem gezeigt, so und so ist der Unterricht aufgebaut, am Ende steht der Hefteintrag und wer den gut auswendig lernt, der kriegt eine Eins. Und ich war so, das ist
Okay.
nicht das Musiklernen, das ich mir vorgestellt habe. Ich wollte viel mehr erreichen und viel intensiver arbeiten und nicht solche formalen Schemata abarbeiten. Und das habe ich auch teilweise geäußert am Anfang und auch mal meine Vision versucht, meinen Seminarlehrerinnen mitzugeben. Und sie fanden das auch beeindruckend, haben gesagt, ja, das klingt ja ambitioniert,
Das,
aber das
Sie
können
wollen
Sie in der
musizieren, das
Schule.
klingt aber ambitioniert in Musik.
Ja, das war vor allem der Musiktheoriebereich und auch
Okay.
Gehörbildung. Also ich habe das schon in meinem Kinderchor, den ich im Studium geleitet habe, sehr viel vermittelt, wie man vom Blatt singen beispielsweise lernen kann. Und das ist für mich was, was mir wirklich Sinn gibt, wenn man sich was unter der Musik wirklich vorstellen kann, wenn man Noten sieht. Also nicht nur Notennamen benennen, sondern wirklich eine Hörvorstellung, eine Tonvorstellung zu bekommen. Und das habe ich meinen Seminarlehrern auch erzählt und sie meinten, ja, das klingt sehr gut und ambitioniert, aber das können Sie in der Schule so nicht machen. Und ich dachte mir, warum nicht? Also ich möchte das aber. Und ja, habe mich dann aber doch dem gebeugt, was man halt machen muss, um die Vorgaben zu erfüllen, um die perfekte Lehrprobe zu machen. Und ja, das hat zu ganz viel Resignation geführt. Gleichzeitig wurde eben dieser Perfektionismus nochmal angeheizt. Also ich war immer perfektionistisch. Ich möchte eine super gute Lehrerin sein. Ich möchte das alles super rüberbringen. Aber wenn man dann noch mehr reinheizt, wie jetzt der Übergang noch gestaltet werden kann, welchen Satz ich sage, bevor ich die Blätter austeile, dann
Ja, das war bei uns auch
bringt
so.
einen das, ja, dann verkopft man sich so sehr. Und das finde ich dann irgendwann so schade, weil man lernt dann nicht so zu unterrichten, dass man ein Leben lang den Job gesund und erfüllend ausüben kann, sondern vor allem, wie man die perfekte Lehrprobe macht. Und das hat mir ziemlich geschadet, würde ich sagen.
Ja,
So war das im Ref.
und ich erlebe dich auch als so wahnsinnig kreativen Mensch, der sofort auch Dinge probiert und sich erstmal damit befasst und guckt, ob es funktioniert. Und gleichzeitig bist du sehr strukturiert, das hast du ja vorher auch schon gesagt, ne, dass dir diese Musiktheorie genauso wie grammatische Strukturen so leicht fallen. Das erlebe ich jetzt in einem ganz anderen Kontext als Mitarbeiterin von dir auch. Und mein Credo mittlerweile, ich bin ja nun auch, wenn man so will, in einer Führungsposition hier in unserem Team. Und ich merke, je mehr Freiraum ich gebe, ja, umso mehr, erstens bin ich entlastet, bin aus diesem ständigen Kontrolletti raus. Und es kommen tolle Ergebnisse. Und ich habe auch das Gefühl, das motiviert auch eher, diesen Freiraum zu geben. Und wenn man sich Ideen zuspielt und dann probiert man das mal aus, weil was ist das Risiko, das jetzt auszuprobieren? Wir gucken halt, ob es funktioniert, ne? Und ich merke auch, dass das als Führungsstil viel sinnvoller ist, als dieses Micromanagement, den Leuten immer vorzugeben, so machst du es und so nicht. Da kann man ja nur, gerade wenn man ein kreativer Mensch ist, nur vollkommen kapitulieren irgendwie, ne? Ja.
Absolut. Also das ist das auch, was ich jetzt hier im Team so genieße, dass ja, dass diese Freiheit besteht. Such dir mal die Aufgaben, die du jetzt gerade wichtig findest, um uns weiterzubringen. Und das funktioniert bei mir eben auch super gut, dass ich da Ideen entwickle und die einsetzen kann. Also ich bin ja vor allem hier für die Kundenzufriedenheit zuständig und ganz viel im Kontakt mit unseren Kundinnen, wenn sie im Programm sind und wenn irgendwelche Anliegen auftreten. Und das mag ich total gern. Und gleichzeitig merke ich dann auch, hier könnte man aber vielleicht noch diesen Prozess ein bisschen smoother gestalten. Und da ich auch recht IT-interessiert bin, ist das jetzt was, was ich zusammen mit Murphy manchmal auch
Genau.
dann sehr gerne mache. Also Automationen ausgestalten. Und ja, das ist so cool, dass ihr mir diese Freiheit gebt, dass ich auch da meine Expertise einbringen kann und nicht nur gesagt wird, das ist dein Bereich und du machst jetzt nur das. Und ja,
Ja,
also.
und wir entwickeln uns einfach alle als Team permanent weiter. Und das macht einfach wahnsinnigen Spaß, wenn man sich, wenn man den Leuten diesen Raum gibt, ne? Und auch gleichzeitig den Vertrauensspielraum. Weil letztlich arbeiten wir alle remote, ne? Ich gucke keinem auf die Finger. Es geht gar nicht. Das heißt, es muss einen Vertrauensspielraum geben. Und ich habe aber auch noch zu keiner Sekunde in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass der irgendwie blöd ausgenutzt wird. Und eigentlich läuft die Person gerade durchs Strandbad und schlägt ein Eis und hat sich irgendwo eingeloggt, dass sie jetzt Arbeitszeit macht oder so. Nee, nein, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dieses Vertrauen, das wird dann auch total gewürdigt und die Ergebnisse sind entsprechend gut.
Ganz genau.
Schön, dass wir uns als Arbeitgeber jetzt auch noch bei unseren Hörern und Hörerinnen beworben haben. Genau, darauf soll es aber ja nicht hinauslaufen. Wir wollen ja mehr von dir erfahren. Und du hast gesagt, okay, im Referendariat begann es zu knirschen. Was hast du denn bei deinen Mitreferendaren so beobachtet? Also, wie haben die das so aufgenommen?
Also, das war spannend. Meine Mitreferendarin, das war auf jeden Fall super wichtig, dass es die gab, weil man da noch mal so ein kleines Klassengefühl hatte und so ein Gemeinschaftsgefühl, mit dem wir gerade in den, man wird ja in die entlegensten Käffer entsandt im Referendariat, so auch wir im tiefsten Oberbayern. Und das war wichtig, diese Gemeinschaft zu haben. Die haben mich auch immer verstanden und alles natürlich hin und wieder auf dem Zahnfleisch gegangen, ob der Arbeitsbelastung. Allerdings war es schon so, dass viele nicht so dieses Sinnproblem hatten, das ich hatte. Also ich habe sehr viel in Frage gestellt, was ich eigentlich unterrichte, was ich hier vermitteln soll. Es war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und da hatten meine Mitreferendarinnen nicht so ganz stark das Problem damit. Also die fanden das okay und haben das gerne gemacht. Und es war natürlich viel Stress einfach im Ref. Aber die sind jetzt auch alle glücklich auf ihren Stellen erstmal.
Ja,
Das,
was
ja, fand ich ja dann auch gut zu
Tolles.
hören, also dass auch Leute das trotzdem gerne machen und nicht so diese Sinnkonflikte haben, wie ich sie jetzt eben leider hatte.
Ja, und es ist ja wirklich auch eine individuelle Sache und ich betone es immer wieder, ich freue mich über jede Lehrkraft, die das mit Freude macht und habe größtes Verständnis, aber auch für diejenigen, die sagen, ist nicht mehr meine Party. Also, ne, man muss einfach da entspannt genug sein und das jedem einzeln individuell zugestehen, wie man seinen Weg gestalten möchte. Genau. Und in der Regel ist es ja so, wenn man im Ref steckt, dann sagt man sich aber, naja, okay, diese Zweifel, die drücke ich jetzt aber erstmal weg. Ich bringe das ja hier zu Ende. Also, wozu habe ich denn den ganzen Kram hier gemacht? Wie war das bei dir?
Ja, also wie gesagt, mein Weg war ja sehr straight bis zum Ref, war alles genau wie geplant. Und nicht geplant hatte ich eben, dass es mir im Ref so wenig gefällt und ich so starke Widerstände spüre. Und es gab Momente auch nach dem, es war ja fast ein halbes Jahr dann Lockdown und Online-Unterricht und alles. Also mir ging es wirklich sehr schlecht in der Zeit. Und ich war kurz davor, es abzubrechen, nach einem Jahr etwa. Ich hatte Lust, nochmal was anderes zu studieren, nochmal Musiktheorie zu studieren, nochmal tiefer reinzugehen und ja, die Musiksache nochmal anders zu integrieren. Aber irgendwie ging es dann eben doch weiter und dann dachte ich, jetzt habe ich schon ein Jahr gemacht, jetzt kriege ich es schon noch irgendwie rum. Habe dann auch mit Hilfe von Therapie gelernt, mir es nicht mehr so sehr zu Herzen zu nehmen, diesen starken Anspruch an mich, es immer perfekt machen zu wollen, ein bisschen zu senken. Also zumindest sich einfach zufrieden geben, okay, ich mache das gut genug und noch besser ist nicht und ich lasse mir jetzt keinen Druck aufschwätzen. Das hat mir dann schon mal geholfen, so das letzte Jahr durchzustehen. Und es wird einem ja immer versprochen, nach dem Ref wird ja alles besser.
Alles super.
Und ich hatte da schon so meine Zweifel. Natürlich fällt da so die Belastung vom Ref weg. Mir ist aber auch bewusst, wenn dann eine volle Stelle kommt, kommt erstmal da nochmal eine neue Arbeitsbelastung auf einen zu. Und wenn diese Sinnfrage halt von Anfang an da ist, weiß ich nicht ganz, ob die sich so legt außerhalb des Refs. Und so war es dann leider auch bei mir. Also ich habe dann gewartet, okay, ich schaue jetzt einfach mal, ob ich eine Planstelle bekomme, habe eine bekommen, war dann eben in der Nähe von meiner Heimatstadt an meiner Einsatzschule auch, wo ich schon im Referendariat war, bin ich wieder hingekommen und wurde da mit offenen Armen empfangen. Das war total lieb. Und dachte ich mir, gut, ich probiere es jetzt halt nochmal aus und mache jetzt mein eigenes Ding und wollte eigentlich auch in Teilzeit reingehen. Also ich hatte so eine 80%-Stelle. Denn ich wollte ja eigentlich auch weiterhin als Musikerin aktiv sein. Ein Chor leiten, singen. Also ich singe vor allem sehr viel im klassischen Bereich, bin in Ensembles tätig, singe Solo und möchte eben weiter auch Gehörbildung unterrichten auf noch einem höheren Niveau. Das wollte ich eigentlich gerne kombinieren, aber ich habe gemerkt, also 80% ja, ist jetzt kein Unterschied. Ich hatte trotzdem eine 5-Tage-Woche, musste insgesamt 1,5 Stunden pro Tag pendeln. Man nimmt an allen Konferenzen teil, man hat alle vollwertigen Aufsichten trotzdem. Also das hatte keinen wirklichen Teilzeiteffekt, der mir irgendeine Flexibilität ermöglicht hätte, meinen anderen Fähigkeiten und Hobbys nachzugehen. Dann war ich da auch recht schnell sehr frustriert. Und es kam eben dazu, dass ich dann immer infektanfälliger wurde und immer öfter krank geworden bin.
Für Sänger
Und
ausgerechnet ist
ja,
das ja ganz
genau, ganz
schlimm, ne?
genau, ganz genau. Und das war alles, kam alles so zusammen, diese Sinnentfremdung und dieses Gefühl, ich muss die ganze Zeit gegen meine Werte handeln. Auch dieses, ja, diese autoritären Muster, die man in der Schule immer so reproduziert, weil man es irgendwie dann doch nicht anders gelernt hat, aber sich denkt, so ist eigentlich keine Demokratie. Also das hat alles so Wertekonflikte bei mir die ganze Zeit gegeben. Und gleichzeitig eben, ich bin immer öfter ausgefallen, wurde immer angeschlagener und schließlich hatte ich dann irgendwann eine Lungenentzündung. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich, wie gesagt, als Sängerin dann echt gedacht habe, das kann es doch jetzt nicht sein. Ich war so ausgenockt und dann war ich auch länger krank und habe eben gemerkt, in dem Moment, wo ich dann krank war wegen der Lungenentzündung, mir ging es körperlich immer schlechter. Aber psychisch auf einmal wieder viel besser. Also, das habe ich da erst gemerkt, wie fertig ich eigentlich war durch diesen ständigen Sinnkonflikt und diese Arbeitsbelastung, dass ich, ja, das habe ich dann in dieser Lungenentzündung gemerkt, dass ich da was ändern muss. Und dass es so nicht weitergehen kann und dass ich eigentlich viel mehr Fähigkeiten habe, die ich auch woanders einbringen kann. Und gepaart mit dem Podcast hören, hat sich bei mir dann langsam verfestigt, Moment mal, ich habe jetzt zwar hier die Verbeamtung und alles und das, was einem alle einreden, das sei ja das Sicherste, aber ich kann ja auch wieder raus. Ich muss jetzt nicht da bleiben. Und diese Perspektive hat mir dann total viel Energie gegeben und mir ging es endlich wieder gut, weil ich wusste, ich kann auch was anderes machen. Ich muss hier nicht bleiben. Ja, und im Zuge dessen bin ich ja dann auch zu euch gekommen und
Ja,
hab das Schulfreundprogramm
genau.
gemacht.
Ja. Dann führten unsere Wege zusammen. Was total witzig ist, das war dann, glaube ich, das dritte Mal, dass jemand in unserem Team vorher auch Kundin war. Also Caro, die wir ja auch schon hier im Podcast gehört haben, genau wie Murphy. Und du bist die dritte Person und wir haben auch noch eine weitere Person, die vielleicht auch bald hier in den Podcast kommt, ne? Es ist jetzt nicht so, als würden wir unter unseren Kunden jetzt hier hart recruiten, aber es hat sich dann einfach so ergeben, denn ich hatte ja gerade schon angekündigt, die erste Stelle nach der Schule war nicht bei uns für dich, ne? Aber ich erinnere mich noch, als du bei uns Kundin warst, wir haben ja auch so eine Kunden-Community, wo man dann Fragen stellen kann. Und ne, wir haben so kleine Gruppen, wo sich die Leute organisieren. Und da habe ich immer gemerkt, oh, die Annika ist ambitioniert. Die, ich glaube, die will für sich hier echt was wissen. Wie war so deine Erfahrung im Programm? Was konntest du für dich erarbeiten?
Also, ich habe mir das Programm, also ich habe mir ausgesucht, mit euch zu arbeiten, weil ich eben im Podcast schon gemerkt habe, okay, das passt, das ist genau das, was auch meine Gedanken sind und was mich total beflügelt. Und dann hat mir diese Grundlagenarbeit im Lehrkraftnavigator auch erstmal total viel gegeben. Ich war zwar schon an dem Punkt, wo ich eigentlich wusste, ich möchte raus, aber dennoch fand ich dann diese Anfangsarbeit nochmal super wichtig, wo man reingeht und seine Werte erörtert, die Reibungspunkte mit Schule analysiert und seine Berufsbiografie reflektiert. Da habe ich dann auch rausgefunden, dass ich doch nicht so eigenständig den Berufswunsch entwickelt habe, wie ich eigentlich dachte. Und ich habe auch gemerkt, woher diese gedankliche Blockade bei mir kommt, dass eine Selbstständigkeit für mich unmöglich ist. Das dachte ich nämlich immer, obwohl jetzt so 3 Viertel meiner Freunde sind Freiberufler. Also im ganzen künstlerischen Umfeld ist das total gängig. Und ich dachte immer, naja, ich bin dafür viel zu unorganisiert. Aber also in meinem Freundeskreis würde ich jetzt sagen, bin ich sicher nicht die Unorganisierteste.
Unter Musikern, weil es gibt ja dann nochmal einen großen Unterschied zwischen Pop und U-Musik und den
Genau.
Klassikern, ne? Das ist
Genau.
Ein Spektrum, ein Riesenspektrum, was dazwischen liegt. Ich habe da selber mit Freunden eine Musikschule geleitet. Ja, und die Klassiker sind total auf Zack, während die Rocker, das ist so ein bisschen wie eine 8. Klasse hüten, wenn man einen Lehrer
Oder die
hat aus der U-Musik. Ja, die Jazzer,
Jazzer.
ja. Genau. Also das konntest du dir gar nicht vorstellen, dich
Nee.
freiberuflich zu verdingen.
Also ich habe es immer so ein bisschen gewünscht, das auch irgendwie einzubauen, aber mich nie ganz getraut und irgendwie dachte, naja, ich muss auf jeden Fall doch was Sicheres irgendwie haben. Und das habe ich dann so reflektiert, auch mit den Materialien, die man im Lehrkraftnavigator macht, woher das eigentlich kommt und was davon vielleicht seinen Sinn hat und was davon aber eigentlich einfach so erlernt ist und nur so eine gedankliche Blockade, die man auch mal auflösen kann. Ja,
Okay, ja, und
und
heute machst du
dann,
es ja, ne? Also du
ja.
bist ja musikalisch sehr engagiert und darf ich vielleicht sagen, also dadurch, dass wir die flexible Arbeitszeit so erlauben, ist es für dich auch möglich, mit deinem Chor oder wo auch immer du dich engagierst, dann halt mal einen Tag früher ins Wochenende zu gehen, ein kulturelles Event zu machen und trotzdem jetzt keinen Urlaub dafür nehmen zu müssen, sondern einfach die Stunden umzuverteilen und so, ne? Und jetzt, das machst du auf freiberuflicher Basis, oder?
Genau, ganz genau. Das kommt mir jetzt eben total entgegen, diese Kombination aus einem Job, der mir voll Spaß macht und so eine gewisse Grundstruktur gibt, aber so frei einteilbar ist, dass ich eben auch ja längere Projekte jetzt zum Beispiel umsetzen kann. Also ich singe eben in Chören, Ensembles oder Solo. Ich habe noch einen Französisch-Nachhilfeschüler. Ich bereite jemanden auf die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule vor und habe jetzt dafür auch wieder die Kraft, also auch bisschen pädagogisch tätig zu sein, aber in einem so einem Rahmen, das qualitativ vertreten kann und dass es mir Spaß macht und ich alles geben kann für diese Person, die ich da begleite. Und ja, das ist also eine total coole Kombination, angestellt zu sein, aber zur anderen Hälfte eben freiberuflich tätig zu sein.
Cool,
Und das ist so
freut mich.
eine, ja, eine Kombination aus einer bisschen sichereren Selbstständigkeit und einer Festanstellung.
Ja,
Genau.
womit du nicht die Einzige in unserem Team bist. Und wenn dieses, man nennt das Mosaikkarriere, also wenn, oder Patchwork-Job oder sowas, ne, gibt es viele Namen für. Wenn das dazu beiträgt, dass man dauerhaft happy bleiben kann, ist das doch super. Und ich glaube, das ist auch
Ja.
eine Entwicklung, die müssen viele Arbeitgeber machen. Jetzt ist gerade diese Woche lese ich viel von die 4-Tage-Woche, die soll es jetzt richten gegen den Fachkräftemangel. Also, ne, die müssen jetzt alle einführen, die 4-Tage-Woche. Kann ja sein, aber ich glaube, es ist grundsätzlich Arbeitgebern abverlangt, dass sie mehr Freiheiten zur Gestaltung der Lebensentwürfe ihrer Mitarbeiter gewährleisten, sei es im Homeoffice, sei es bei der Stundenverteilung, meinetwegen die 4-Tage-Woche, aber die Menschen wollen halt sich nicht mehr in einem Job 50 Stunden verschreiben und verbrennen, es sei denn, es steht Lehrberuf drauf. Das haben wir jetzt aber nicht gehört. Da wollen die das noch, aber da vielleicht ja auch nicht. Ja, das ist aber das, was man sich einkauft im Lehrberuf, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, was mich dazu getrieben hat. Ich habe während meiner eigenen Schulzeit immer gesagt, weil mich hat das auch fertig gemacht, dass ich nie fertig bin, dass man immer ja noch lernen muss, abends sich vorbereiten. Und ich habe immer gesagt, also meiner Mutter habe ich immer gesagt, ich möchte mal einen Job, wo ich einfach nach Hause komme und frei habe.
Ja, genau
Und
den
keine
richtigen
Ahnung,
gewählt.
wie ich dann auf die Idee kam, dass das als Lehrkraft irgendwie möglich wäre. Ich habe halt so die Illusion gehabt, naja, ich brenne so sehr dafür, ich mag das so gern, dass mir das dann auch nichts ausmacht. Aber ja, das hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger gemacht, hätte ich nicht diese starken Sinnkonflikte gehabt. Aber so bin ich jetzt auch recht froh, dass es dann schneller ging, dass diese Höllenkombination aus einerseits komplett fixen Terminen, die Unterrichtszeiten, wo man ja null Spielraum hat, kombiniert mit bis ins Unendliche ausgedehnte Abendsessions zur Vorbereitung, Klausurenerstellung und so weiter. Also, dass diese Kombination für mich auf Dauer nichts Gutes ist.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, du hast vorher den Podcast gehört und dann hast du dich für das Programm entschieden und so. Was hat dir denn den letzten Ruck gegeben, zu diesem Programm zuzusagen? Weil das ist natürlich auch ein Commitment. Manche haben sogar Angst davor, wenn ich das jetzt mache, Wohin führt mich das? Steige ich dann, muss ich, drängen die mich in den Ausstieg? Keine Ahnung. Das nimmt jetzt hier vielleicht einen Lauf, den ich nicht will. Und dann habe ich auch noch einiges an Geld dafür bezahlt. Also bei vielen löst dieses Commitment sogar eine gewisse Angst aus. Und darum arbeiten sie nicht mit uns, weil sie denken, ey, scheiße, das entwickelt dann irgendeine Eigendynamik. Und hinterher, ist mein Leben an einem Punkt, wo ich denke, hätte ich das mal besser nicht gemacht. Was hat dir denn Auslöser oder den letztlichen Deut gegeben, das anzutreten?
Mir war ziemlich bewusst, dass das eine ergebnisoffene Reise ist. Also durch das Podcast hören und so habe ich ja auch deine Arbeit schon ein bisschen kennengelernt und deine Werte und wie du das angehst. Und dann habe ich da schnell das Vertrauen drin gefasst, dass das eine gute Begleitung ist für das, was ich jetzt vorhab. Bei mir war natürlich schon so ein bisschen auf dem Weg, okay, wahrscheinlich gehe ich raus, aber ich wollte auch wirklich die Gewissheit haben, dass ich jetzt eine sinnvolle Entscheidung treffe. Ich meine, ich gehe aus der Verbeamtung raus in Bayern und so weiter. Man hat kein Altersgeld, du kennst die Geschichten. Klar, bei mir jetzt noch kein so ein großer Einsatz, weil ich noch nicht so lange drin war. Aber dennoch ist es ja, sollte es gut überlegt sein. Ich kann gar nicht mehr genau den Punkt sagen, an dem es war, wo ich mir sicher war, okay, ich weiß, es wird jetzt eine Investition, aber das wird sich sicher lohnen, weil ich gehe diesen Weg und ich möchte dabei fachkundige Unterstützung haben. Das ist was ich eigentlich schon immer mache, wenn ich was richtig verstehen will, richtig gut machen, dann hole ich mir auch die Hilfe dazu und die Unterstützung, um das professionell anzugehen und genau zu durchleuchten. Und deswegen war mir dann eigentlich total klar, ich mache das Programm mit. Und ich habe nicht erwartet, wie krass es ist, also wie umfassend und wie viel es einem bietet. Also ich habe ja gerade schon gesagt, diese ganze Grundlagenarbeit, sich nochmal seiner Werte bewusst zu werden und seine Berufsentscheidungen auch nochmal zu beleuchten, woher die eigentlich kommt und diese Reibungspunkte mit Schule zu analysieren. Das hat mir halt persönlich auch die Gewissheit gegeben, dass ich da an den gewissen Punkten, die mich so massiv stören, jetzt aktuell nichts verändern kann in der Schule und dass meine Persönlichkeit, so wie ich bin, dass es okay ist, aber es macht mir schwer, den Job so nach Vorschrift zu machen, dass er mich jetzt nicht so stresst. Das möchte ich einfach nicht. Entweder ich möchte mit Herz und Seele Lehrerin sein und alles reingeben, oder ich möchte lieber was anderes machen. Weil, und wenn ich das dann mit so einer hohen Stundenzahl mache, dann gehe ich einfach kaputt dran. Und diese Gewissheit habe ich dann für mich so gefunden, dass es so in der Schule auf jeden Fall nicht weitergeht. Dann die Erkenntnis, dass ich eigentlich mehrere Sachen brauche. Also, wie zum Beispiel, ja, ein Job, der mir Spaß macht, der vielseitig ist und gleichzeitig in eine freiberufliche Flexibilität, dass ich mal das machen kann und mal das. So im Studium habe ich das auch schon recht viel gemacht, dass ich verschiedenste Jobs mal gemacht habe. Und diese Erkenntnisse habe ich im Programm dann letztlich gewonnen. Und dann war es ja noch der Quereinstieg-Schaffen-Kurs, den ich ja auch gemacht habe. Hat mich ja dann total begleitet, als ich beschlossen habe, okay, ich gehe raus, ich brauche jetzt also auf jeden Fall einen Job und werde mich jetzt bewerben. Und vielleicht wird es zum ersten Mal nichts künstlerisch-pädagogisches sein, was für mich davor undenkbar war. Dann habt ihr mich da auch bestens unterstützt.
Und ich weiß auch noch, wie du gepostet hast, ja, ich habe jetzt einen neuen Arbeitgeber und der ist nur 10 Minuten mit dem Fahrrad von mir. Und genau, und dann ging das plötzlich schneller als gedacht irgendwie, ne? Magst du dazu mal was erzählen? Denn es ist jetzt kein Geheimnis, du bist nicht mehr bei dem Arbeitgeber, sondern bei uns. Ja, ich weiß nicht, inwiefern du darüber was erzählen möchtest. Was waren da deine Erfahrungen?
Ja, total gern. Also vielleicht kann ich noch kurz dazu sagen, also meine Motivation auch dann den Ausstieg zu wagen. Ich habe tatsächlich ohne direkten Anschlussjob gekündigt. Also ich habe es dann gemacht, ohne dass ich wusste, wie es weitergeht. Ich wusste nur zum 1. September, ich brauche einen Job, damit ich nicht 100% private Krankenversicherung zahle. Und mir hat dann auch dieses Gedankenkonzept total geholfen, dass es einfach einen nächsten Job gibt, der mir dann ermöglicht, weiterzusuchen und weiter an meiner Jobzukunft zu arbeiten, aber der mich eben nicht so stark auslaugt. Und ich wollte eigentlich, also das war so ein bisschen auch der Notnagel, aber ich wollte total gern kellnern, weil das war eigentlich mein Traumberuf, als ich ganz klein war. Und ich habe noch nie gekellnert, in meinem ganzen Studium auch nicht. Und eigentlich dachte ich, wahrscheinlich werde ich kellnern und dann nebenbei unterrichten, also Musiktheorie und freiberuflich sein. Aber dann habe ich mich eben doch noch auf ein paar andere Jobs beworben und kam dann zu einer Lernplattform, die eben bei mir in der Stadt ansässig ist. Und das war ein ganz junges, sympathisches Start-up. Und es hat mich total interessiert. Die hatten ganz viele Stellen ausgeschrieben. Und mir war erstmal ehrlich gesagt nicht ganz klar, was ich jetzt da am liebsten mache. Es ist dann der Sales geworden, also der Vertrieb. Und dachte mir so, ja, mit Kunden sprechen, das Produkt erklären, das mache ich sicher gerne und ich erkläre ja auch gern, so dass es gut verstanden wird. Und wenn ich was richtig gut finde, dann kann ich es ja auch gut vertreten. Und ja, kostenlose Bildung verfügbar zu machen, finde ich einfach sehr gut im Sinne der Chancengerechtigkeit. Und deswegen bin ich dann zu dieser Firma gegangen. Das war eine total coole Erfahrung, zu sehen, wie es so in der freien Wirtschaft, in einem Betrieb aussieht. Erstmal, man bekommt ein Onboarding. 4 Wochen lang wurden wir intensiv beschult, aber total cool. Und wir haben erstmal zusammen gefrühstückt und ganz viele, man wurde in alle Details eingeführt, genau vorbereitet auf seine Aufgaben. Und dann später auch gab es die ganze Zeit wöchentlich Coachings zu bestimmten Themen, Spielerunden im Team, so TED-Talks haben wir immer veranstaltet. Und das war so, wow, sowas passiert hier in der Arbeitswelt. Das war so fern als Lehrkraft. Am beeindruckendsten war aber der Feierabend. Also
Wie meine Tochter, die sagt, das Schönste an der Schule sind die Pausen. Sehr schön.
ja, also heimkommen und nichts mehr machen müssen. Ich weiß, morgen geht's weiter, ich muss da was machen auf der Arbeit, aber ich muss jetzt abends nichts dafür vorbereiten. Das war so ein befreiendes Gefühl. Also das war wirklich sehr schön. Und ja, ich habe dann aber doch auch schnell gemerkt, ich habe den Job nur Vollzeit machen können und das war ja eigentlich nicht mein Plan. Weil der hat mir dann doch eben, war dann nicht so flexibel, dass ich dann meine Musiksachen gut untergebracht habe. Und ich wollte ja mehr Flexibilität für mein freiberufliches Schaffen. Deswegen ich halt noch ein bisschen weiter gesucht habe und auch gemerkt habe, so der Job an sich, zwar in der Abteilung sehr umsatzorientiert und das war jetzt so für mich nicht so der Antreiber. Also mir war jetzt so die ehrliche Beziehung zu den GeschäftspartnerInnen war mir halt sehr wichtig und jetzt nicht nur den nächsten Umsatz zu machen. Und deswegen habe ich halt weitergesucht, weil ich gemerkt habe, okay, das wird jetzt auch nicht der Job für immer sein. Aber es war ja auch okay. Und mir ging es schon mal wesentlich besser als in der Schule. Und dann, ja, wurde bei euch plötzlich der perfekte
Dann
Job
wurde,
frei.
ja, dann wurde was ausgeschrieben. Das war letztes Jahr im Herbst, genau. Ja, und da haben sich echt viele drauf beworben, auch aus unserer Ex-Kundschaft und Leute, die ich, also ich kannte ganz viele Gesichter und so. Und deine Bewerbung kam so nicht kurz vor Schluss, aber so mit dem
Doch.
zweiten Schwung. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber
Ich war
mit
auf
dem
einer
zweiten.
Chorfahrt unterwegs.
Ah ja,
Wir waren
alles
in
klar.
Berlin und hatten Konzerte und
Ja.
musste das schnell gehen.
Ja, und darum hatten wir echt schon auch viele BewerberInnen gesichtet und so. Und dann sagte irgendwie Murphy, der das auch federführend durchgeführt hat, ey, du musst dir das Video von der Annika angucken. Die lade ich direkt ein. Denn man muss dazu sagen, wir haben das mit Bewerbungsvideo gemacht, also begleitend zu den Unterlagen. Machen manche Unternehmen so, hat sich aus unserer Sicht auch total bewährt, haben wir gesagt, reicht doch ein 3-minütiges Video von euch ein und da erzählt ihr ein bisschen was über euch und ne, dass wir uns da schon mal beschnuppern können. Und ja, und Annika, dein musikalisches Talent hat direkt Aufmerksamkeit erregt, denn Annika hat am Klavier unser Podcast-Jingle vorgespielt als kleines Intro in ihr Video. Und das war nicht das, was dir den Job gegeben hat, sondern deine Kompetenz hat dir natürlich den Job gegeben. Aber das hat definitiv dazu beigetragen, dass du rausstichst und dass man gesagt hat, boah, wie sympathisch ist das denn? Wie cool. Ja, genau. Und ja, so schließt sich der Kreis. Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen, was mich total freut. Und das bestätigt ja meine Theorie oder mittlerweile Erfahrung, nicht nur Theorie, vom ersten Job nach der Schule. Also viele projizieren da Gott weiß was rein und dann
Absolut.
schaffen sie nie den Absprung. Weil der perfekte, supergeile Hammerjob, der kommt halt selten direkt nach der Schule, ne? Aber ein bisschen tiefer zu stapeln, um überhaupt erstmal den Fuß rauszusetzen und sich in einem anderen Umfeld zu erleben und zu gucken, wie arbeiten die? Ach, ist ja jetzt auch, die kochen ja auch nur mit Wasser. Und diese massive Belastung los zu sein und sich daraus dann den nächsten Job suchen zu können, das hat sich schon vielfach bewährt, ne? Ja,
Ja, ganz
cool.
genau.
Ja, schön. Ich würde dich gerne noch fragen, hört sich jetzt an nach einigen Brüchen so, aber meistens muss man ja eigentlich eher in Kontinuitäten denken. Also viele denken dann, okay, wenn ich den Beruf wechsle, dann habe ich hier alles, muss ich alles neu aufbauen und ich muss mich selbst erfinden und so. Und ich versuche immer, den Blick dahin zu wenden, was geht denn weiter? Also, was wollte ich schon immer und jetzt kann ich es vielleicht sogar noch besser als vorher? Oder was hat sich als Lehrerin bei mir schon als Vorliebe gezeigt oder als Stärke gezeigt? Und was ist nach wie vor eine Stärke, die ich ausspielen kann? Also, welche Kontinuitäten gibt es denn in deinem Arbeitsleben?
Also was mir ja total wichtig war als Lehrerin, ist individuell auf jeden einzugehen und bei ihrer Entwicklung zu begleiten. Und das war aber das, was mir zum Beispiel in der Masse, in der Schule den Chaos gemacht hat, weil es einfach so viele Kinder sind, die so viele Herausforderungen haben und so viel Hilfe auch benötigen. Und wenn ich dann auf jeden Einzelnen eingehe, das kriege ich einfach gar nicht unter. Und das kann ich jetzt zum Beispiel in einem Maße machen, wie es halt viel angenehmer ist. Also ich kann auf Kundenanliegen eingehen und auch in schwierigen Lagen ihnen Verständnis entgegenbringen, Lösungen anbieten. Jetzt führe ich ja auch Vorgespräche, das finde ich auch total schön. Wenn sich Leute fürs Programm interessieren, sprechen sie auch manchmal mit mir und dann sehe ich, wo sie am Anfang stehen und kann dann ein bisschen die Entwicklung im Programm mit begleiten. Also wohin geht's im Laufe des Schulfreiprogramms? Wie entwickelt sich es beruflich weiter? Und dann kann ich auch diese Entwicklung eben beobachten und begleiten. Und das macht mir total viel Spaß, dass jeder irgendwie in seinem Tempo geht und dass es okay so ist. Und was noch toll ist, das haben wir ja schon angesprochen, ist, dass ich hier kreative Ideen einfach entwickeln kann, weil mir die Freiheit gegeben wird. Und man hier erlebt, dass man sie dann auch einfach direkt umsetzt. Also das ist ja was, was man am Schulapparat irgendwie nicht so oft mitbekommt, dann gibt es immer tausend Genehmigungen und Prüfungen und das behindert Innovationen total. Und das finde ich jetzt total schön, dass ich hier einfach Ideen einbringen kann und dann probieren wir sie aus. Und vielleicht klappt es nicht, okay, dann machen wir es halt wieder anders, aber wir probieren es einfach mal aus. Und ja, dass ich mein Interesse auch für so IT-Angelegenheiten jetzt nochmal mehr ausspielen kann, freut mich halt auch total. Das ist in Schule tatsächlich ein bisschen untergegangen, würde ich sagen, weil ich da keinen richtigen Anwendungsbereich hatte. Aber jetzt so die Abläufe im Hintergrund, auf dem Campus reibungsloser zu gestalten, das macht mir halt auch total viel Spaß, mein Gehirn auf diese Weise zu beanspruchen. Und letztlich, ja, kann ich natürlich weiterhin pädagogisch wirksam sein und im Musikbereich und das mit viel mehr Leidenschaft und Energie, als wenn ich nebenher versuche, irgendwie in der Schule zu überleben und mich durch meine Wertekonflikte durchzukämpfen, sondern ich kann jetzt selber das Pensum bestimmen, indem ich Leute begleiten will und sie unterrichten mag und indem ich Musik mache. Und ja, das zieht sich weiterhin durch. Und da freue ich mich auch drauf, wie sich es weiterentwickelt und wie die Verhältnisse zueinander sind von den einzelnen Punkten, Standpunkten.
Ja, da freuen wir uns auch drauf. Und
Ja.
du bildest dich ja auch auf spannende Art und Weise weiter. Ja, unter anderem auch mit im Kontakt mit Leuten, die hier auch schon im Podcast waren. Das heißt, deine pädagogischen Fähigkeiten und auch deine Leadership-Fähigkeiten und so. Also wer weiß, wo dich das noch hinführt. Ist auf jeden Fall echt spannend zu
Ja.
sehen, wie du dich entwickelst. Ja, cool. Wir kommen langsam zum Abschluss. Wenn du an einen Punkt in deiner Biografie zurückdenkst, wo du einen guten Ratschlag gebraucht hättest, damit alles anders läuft. Welcher Punkt wäre das gewesen und welcher Ratschlag wäre das gewesen?
Ich habe ja meinen Weg der Ausbildung genauso bestritten, wie ich es immer geplant habe. Und alles ging ganz reibungslos. Und ich dachte, dass das genau das ist, wo ich hin möchte. Ich arbeite darauf hin, erst Au-pair in Frankreich für Französisch. Dann die Aufnahmeprüfung habe ich schon vorab gemacht. Das alles durchgezogen, Gehörbildung noch erweitert, nach Französisch dann erweitert als Erweiterungsfach. Und dann gehe ich ins Ref und ja, und dann läuft es schon alles. Und ich habe einfach nicht meine Augen offen gehalten, dass es vielleicht auch noch mal eine Abzweigung gegeben hätte davor. Also für mich war, seit ich 15 war, eben klar, ich werde Lehrerin und dann gehe ich ins Ref und ich probiere es aus. Und ich habe mir zwar gesagt, ich schaue mir das dann mal an, wie es mir in der Schule gefällt und ob ich da bleibe oder ob ich vielleicht doch was anderes mache, auch wenn da die Reaktionen drauf immer interessant waren, also echt? Ja, aber was willst du denn dann machen? Also, und ich habe mir das immer so eingeredet, ich gucke mal, ob Schule was für mich ist, aber ehrlich habe ich es nicht so mit mir gemeint. Ich habe mir schon gedacht, aber da wirst du schon bleiben, Annika. Also, weil ich meine, das ist ja wirklich perfekt, wenn du dann verbeamtet bist. Und das habe ich irgendwie verpasst, dann nochmal zu überlegen, was genau an der Verbeamtung reizt mich jetzt, denn ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Ich möchte mein Leben irgendwie frei gestalten können und mal dies und mal das machen und nicht jetzt mich auf eine Arbeitsstelle für immer und ewig festlegen und notfalls dann jahrelang auf Versetzungen zu warten. Also dafür ist mir meine Zeit dann zu schade. Und dann habe ich irgendwie diesen Moment verpasst, das wirklich in Frage zu stellen. Sollte ich jetzt echt ins REF gehen? Oder soll ich das REF wirklich zu Ende machen? Also das war der erste Punkt, wo ich im Nachhinein sage, Studium würde ich auf jeden Fall nochmal genauso machen, weil das Studium war einfach das Tollste und das habe ich total geliebt. Ich habe so viel gelernt und so tolle Menschen kennengelernt. Aber ob ich nochmal ins REF gehen würde, weiß ich nicht. Aber da hat der straighte Weg gesiegt und ich habe es durchgezogen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Richtige war.
Ja.
Ja.
Ja, und so geht es ja vielen. Und wir sehen das auch unter unseren Kunden und Kundinnen, die sich in der Regel, wenn sie bei uns starten, dann auch vorstellen in einem kleinen Post in unserer Community, wo man das oft nachlesen kann, dass es ganz vielen so geht, dass sie von diesem geraden Weg nicht abgewichen sind, obwohl sich eigentlich früh schon Störgefühle darunter gemischt haben, ne? Ja, und an dem Punkt danke ich dir ganz herzlich, liebe Annika, dass du uns so tiefe Einblicke gewährt hast.
Sehr
Ja, und dann
gerne.
konnte man dich mal ausführlicher hier hören. Vielleicht die Hardcore-Suchtis, die diesen Podcast immer hören, die haben Annika schon in der Weihnachtsfolge gehört. Denn da haben sich
Toll.
ja unsere verschiedenen Teammitglieder schon zu Wort gemeldet. Und das Intro, das stammt aus Annikas kreativem Kopf. Also spätestens jetzt scrollen alle zurück und hören sich diese Folge an.
Weihnachtsfolge.
Genau, die Weihnachtsfolge.
Aber die Silvesterfolge war es, in der sich das Team vorgestellt hat.
Oh, es war diese
Nicht
erste. Süß.
verwechseln.
Aber du warst in beiden sehr aktiv. Okay, wird
Genau.
vermerkt. Alles klar. Schön. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Annika. Und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, zugehört hast und gedacht hast, oh, ja, da würde ich ja mit der Annika auch gerne mal sprechen, trag dich gerne ein in die Möglichkeit zum Erstgespräch bei uns. Vielleicht sprichst du mit Annika im ersten oder zweiten Schritt, aber spätestens, wenn du dich für unser Programm entscheidest, dann hast du vielleicht dann noch mal Kontakt. Genau,
Ja.
soweit. Dann
Danke, liebe
ganz herzlichen
Isabel.
Dank. Ich
Danke, dass
danke
ich meine Geschichte
dir.
hier auch teilen durfte.
Sehr gerne und allen anderen eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.